grüße Sie. Mein Gast heute ist der Musiker Ray Garvey. Herr Garvey, wie würde ich Sie auf Gälisch korrekt begrüßen?
Boah, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Gälisch habe ich mein Leben lang in die Schule irgendwie so lernen müssen. Also es hat sich angefühlt wie ein Folter. weil wir waren so die Kinder, die gesagt haben, warum brauchen wir diese Sprache? Ist egal. Konnissetortu.
Konnissetortu?
Ja.
Okay.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Ray Garvey, alias Raymond.
Konnissetortu ist übrig geblieben aus den ganzen Schuljahren. Das war Pflichtfach in der Schule?
Ja, das war so wie Mathe und Englisch, glaube ich, waren die drei. Und wir haben uns immer gefragt, warum. Weil raus aus der Schule hat keine Irischen mehr gesprochen. Aber jetzt natürlich leide ich irgendwie so total, dass mein Wissen, also ich merke, das kommt immer wieder, aber leider die Aufmerksamkeit in der Schule war zu gering. Und das wird jetzt fließend zu.
Also in den 80er Jahren oder so, dann hat es offensichtlich keinen mehr interessiert, in Ihren Kreisen jedenfalls in Irland. Jetzt ist ja Gälisch schon eine Art Geheimsprache. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Zeit in Irland, Before I Met Supergirl. Da bedienen Sie sich noch einer ganz anderen irischen Geheimsprache, nämlich Ockham-Zeichen. Was ist das, sowas wie Keilschrift?
Das ist eigentlich von meiner Frau Josephine, der auch sehr einflussreich in dem Buch, vor allem die Übersetzung war. Und sie meinte halt irgendwie so, lass uns diese alte Ohm-Schrift irgendwie so nutzen. Das da wurde in den Stein eingeätscht. Und die haben alle eine Bedeutung. Ich überlasse es den Leser oder Leserinnen irgendwie so rauszufinden, was jeder irgendwie so bedeutet, aber das ist leicht zu finden. Ich fand es schön, immer so eine Unterschrift von das keltische irgendwie so Herkunft in dem Buch zu haben. Auch die Farbauswahl von vorne an dem Cover ist sehr irisch. Ich meine, ich bin, glaube ich, in kein geheimnisse Art oder geheimvolle Art irgendwie so Irlander. Ich bin so in your face irisch. aber manchmal so, da gibt's mehrmals in den Kunst oder in den Artwork vom Albums oder jetzt in dem Buch versteckte kleine irische Akzenten. Mhm. Und ich liebe das.
Aber Sie sind schon sowas wie Deutschlands Lieblings-Irländer, oder? Ich meine, gerade Musiker, gibt ja etliche andere Musikexporte noch, aber Sie sind dann schon vorne mit dabei, oder?
Ich nehm's, wenn das ein Preis ist, dann nehme ich dir mehr gegen. Ich würde gerne meine Mutter und Vater bedanken und ich liebe es, in Deutschland zu sein. Ich glaube, daraus habe ich gar kein Geheimnis gemacht, aber habe nie das Gefühl gehabt, irisch zu sein, irgendwie so war der Grund, dass ich erfolgreich war. Ich hatte das Gefühl, auf jeden Fall habe ich davor gekämpft, dass mein Music eher so für sich erst einmal so wahrgenommen würde. Und dann später kam eher so diese irische, ich glaube, der mehr Deutsch, die ich sprechen könnte, der mehr ich zeigen könnte, dass ich irisch bin.
Wie viel sind Sie heute in Irland? Sie leben seit 1998 in Deutschland?
Ich bin mindestens einmal, meistens zweimal und versuch immer wieder mehr da zu sein. Und meine Eltern würden auch nicht junge und ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit denen, auch irgendwie so meine Schwestern, die danach wohnen. Ich glaube ganz ehrlich, ich steige im Flieger ziemlich einmal die Woche und dann einmal nach Hause zu gehen, auch der nicht arbeitest, das ist nicht eine große Aufgabe, aber man hat so viel zu tun und ich versuche den Balance besser hinzukriegen im Moment.
Wie ist es mit Ihren Kindern? Die sind inzwischen ja auch schon groß, teilweise. Amor ist 20 Jahre alt. Aber haben die auch so eine enge Bindung an Irland?
Ja, also ich liebe vor allem an Amor, dass sie das mehr will. Also sie würde jetzt irgendwie so ein halbes Jahr in Irland verbringen und studiert halt da. Und ich meine, es ist auch ihr Weg und ihr Leben halt. Das heißt, sie trifft halt die Entscheidungen selber und sie hat sich das ausgewählt und ich glaube, es für ihr wichtig ist, weil sie weiß, wie wichtig es ist für mich und wir haben diese Nähe und es ist auch schön. Ich glaube halt, wieso die Vielfalt in einem Mensch ist auch das Interessante und ich liebe, dass sie so viel Vielfalt in sich hat. Meine Frau ist halt Rumänin, aber hat auch ungarische Wurzel und so fängt's an. Irgendwann haben wir so eine ganz europäische Fahne nur für uns.
Ihren Kindern ist das Buch ja auch gewidmet. Wahrscheinlich haben sie es auch für sie ein bisschen geschrieben. Glauben Sie wirklich, dass junge Menschen heute im Alter ihrer Kinder diesen Zeitgeist, den Sie da drin beschreiben, ihrer Jugend, also überhaupt verstehen können vom, keine Ahnung, Nordirland-Konflikt über Punk und so weiter? Kann man das verstehen, wenn man heute 20 oder so alt ist?
Absolut. Ich glaube halt, wieso auch junge. Ich meine, für mich war das damals irgendwie Ronald Reagan und Khrushchev, diese Idee, dass einer drückt auf eine Taste und einen Nuklearkrieg entfaltet. Und ich weiß, wie mein Vater gesagt, Papa, wie ist es? Und das gleiche Gespräch habe ich mit meinen Kindern. Also die Karten haben sich neu gemischt, aber wirklich ist es nicht viel anders. Und ich glaube, Punk oder nicht zum System zu gehören, ist immer noch so ein Ziel von ganz vielen Kindern. Rebellisch zu sein, bitte. Ich finde es auch wichtig, die Regel durchzubrechen auf eine Ebene, dass man das nicht für das Leben lang bereuen muss, aber wirklich das Gefühl zu haben, okay, ich schaffe jetzt meinen eigenen Weg.
Und eine Menge Regelbrüche beschreiben Sie tatsächlich in dem Buch, auch wirklich ganz viele Episoden, ein paar werden wir nachher noch erzählen. Ich habe mich nur beim Lesen gefragt, wie viel steht dann vielleicht doch nicht in dem Buch, weil es dann möglicherweise doch privat bleiben sollte?
Weniger privat, und eher, soll ich das erzählen? Darf ich das erzählen? Ich glaube, ich habe gemerkt, nach ich fertig war, wie viele Sachen ich nicht erzählt habe. Vielleicht gehört es zu noch einer Geschichte später und noch ein Buchleder. Aber der Balance war wirklich die Momente, die mir geprägt haben. Und nicht jeder Moment war schön. Und nicht jeder Moment war ein Moment, wo ich darauf stolz bin. Oder da waren Momente, wo ich mich geschämt habe danach. Mhm. Aber ich glaube, dass, also nicht nur glaube ich, weiß ich, das gehört dazu. Und wie man damit umgeht, ich liebe halt so einen Satz von meinem Vater, es ist nicht das Problem, ist, lass das Problem dir nicht definieren, aber wie du damit umgehst. Und das ist es auch, wieso wir scheitern alle irgendwann und stehst du wieder auf oder bleibst du liegen?
Sie sind immer wieder aufgestanden, jedenfalls offensichtlich, und haben zum Buch, ja ich weiß nicht, ist es der Soundtrack zum Buch oder ist es das Buch zur Platte? Ja, wie Sie es veröffentlichen.
Nee, das ist absolut ein Soundtrack zum Buch. Und weil wir das tatsächlich uns inspirieren lässt bei dem Schreiben von den Kapiteln, die ich denn in der Zeit geschrieben habe.
Und welches Kapitel gehört zu Take This Heart, was wir gleich hören?
Ganz früh in meinem Leben, so eine der ersten Beziehungen. Und in einer Form, wo ich sagen würde, halt auch wenn eine Beziehung zu Ende geht, die Liebe muss nicht dann verschwinden. Man kann das trotzdem, die Erinnerung, noch am Leben halten.
Ray Garvey. Eine Stunde in 1:1 der Talk und jetzt der Soundtrack zum Gespräch. Take This Heart.
I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never minded, 'cause I had you by my side. That summer in your dad's old car. Put it somewhere where it's safe from harm. A secret place that only we can go. So when you're far from home, you'll never be too far from my love. She said, take this heart. Missing pieces. When I return, I think that I might die. Oh, if I see you with another love in your eyes. That summer in your dad's old car. We lied when we said we'd be back by midnight. Guess all the big dreams we had, now they weren't meant to last. Now they weren't meant to last. Oh, she said, take this heart and put it somewhere where it's safe from harm. A secret place that only we can go. So when you're far from home, you'll never be too far from my love. She said, take this heart.
Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Ray Garvey. Aufgewachsen in Irland mit 7 Schwestern.
Also erstmal, 7 Schwestern.
Ja, beides ist mein Superpower und mein Partytrick zugleich.
Wie war Ihre Überlebensstrategie?
Der Witz war, wir waren nicht 7 Schwestern, also 7 Mädels und ich, das war 8 Kinder. Also wir waren schon eher, klar, das war nicht immer leicht mit meiner ältesten Schwester irgendwie so klar zu kommen. Wir haben so wie alle Kinder irgendwie so miteinander so gestritten und gekämpft und so, aber wir waren dann schon ein Gang irgendwie so zusammen. Ich habe das schon geliebt, dass meine Schwestern da waren, weil wir so oft umgezogen sind, aber wir waren immer da.
Okay, also das heißt eher Glückwunsch als Beileid. Sie waren so in der Mitte ziemlich, ne?
Ja, Glückwunsch ist vielleicht auch nicht die beste Beschreibung. Ich glaube, halt ich also so ein friedliches Krieg irgendwie so. Und wir haben also viele Erinnerungen, wo wir da jetzt drüber lachen, ehrlich gesagt. Aber Liebe immer zu spüren, auch wenn es manchmal in andere Wörter kam. Und wir sind immer noch sehr eng miteinander.
Und dann das zweite Puh, Sie haben es ja gerade schon gesagt, größte Superpower und was auch immer. Das zweite Puh, aufgewachsen in Irland, Republik Irland, also im Süden,
ja.
In den 70er, 80er Jahren, wo dieser Nordirland-Konflikt, ja, wie weit oder wie nahe war der?
Die war sehr nah. Also in einer Form oder die andere haben wir das schon in echt erleben müssen. Als Musiker nach Norden zu gehen und zu spielen, da war das schon bewusst, dass die UVF damals irgendwie so gesagt hat, dass wir ein Target sind.
Also die UVF war die IRA oder?
Genau, die Ulster Volunteer Force, also das Gegner, die IRA sozusagen.
Mhm. Und ein Target, das Ziel, also das ihr Ziele wart, ja?
Genau, also okay. Alle, die so sich, also Musiker, die nach Norden kamen, um da zu spielen, würden halt getargetet. Und dann über die Grenze zu gehen vor allem, wieso, dann hast du halt Militär halt irgendwie so Checkpoints und das war schon extrem zum Antasten, sagen wir so. Und als mein Vater damals, als mehrere Bomben in Dublin dann losgegangen sind, die von den UVF irgendwie so platziert wurden, in Süden, dann ist Papa halt auch kurz stationiert in Dublin und das war für uns allen, wir haben einfach jeden Abend gebetet zusammen, wir haben den Rosenkranz zusammen gesagt, das war schon sehr prägnant, das war in der Familie so stark zu spüren. Und dann, wenn Papa nach Hause kam, waren wir alle super dankbar.
Muss man auch erklären mit dem stationiert und warum das nochmal eine besondere Situation war, denn Ihr Vater ist Polizist.
Ja,
kein Problem. Der es im Lauf seiner Karriere bis zum Polizeipräsidenten gebracht hat. Ich denke mir, gerade wenn Sie sich so als Rebell beschreiben, wahrscheinlich ist nur Lehrer als Beruf des Vaters noch schlimmer als Polizeipräsident, oder?
Ich weiß nicht, aber so, ich fand, also der war die Chief Superintendent für die ganze Region, wo wir waren. Und ich habe sein Leben nicht leicht gemacht, aber ich habe irgendwann gecheckt, der mag, dass ich so, wie ich bin. Und der hat mich schon, wie sagt man, so eine lange Leine gegeben. Also keine richtige Dummheit zu machen, obwohl ich das trotzdem geschafft habe. Aber eher einfach so frei zu sein, das hat er auch trotzdem in sich immer gehabt.
Aber Sie hatten ja ein, zwei Begegnungen auch mit der Polizei, wo Sie ja dann auch Sorge hatten, so beschreiben Sie es ja auch, wo Sie dann auch Sorgen hatte, oh mein Gott, und das fällt jetzt alles auf meinen Vater zurück.
Ja, das war, wie ich dir gesagt habe, da gab es Momente, wo ich mich geschämt habe, dass es so war. Was soll ich dazu sagen? Ich habe viel Fehler gemacht und ich bin aber auch irgendwie in der Lage, dazu zu stehen und zu sagen halt, ey, das war dumm von mir, ich hätte es nicht machen sollen, aber ich habe es gemacht und jetzt stehe ich hier. Und das haben die mich auch beigebracht. Und in dem Moment sind alle aufgeregt und man sagt halt das, was man nicht sagen sollte. Und diese Aufregung ist da. Aber wenn die Aufregung zur Seite geht, dann kommt Klarheit und dann kommt die ehrliche Wörter und dann kommt die Möglichkeit, das vielleicht nicht wieder gut zu machen, aber zumindest zu sagen, halt, lass uns neu starten.
Im Zweifel ein, zwei Ausnüchterungszellen später halt dann einfach. Wie ist die Musik in Ihr Leben gekommen?
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich absichtlich gesagt habe, aber jetzt bin ich Musiker. Das war immer ein Teil von unserem Leben. Irgendwie, ob das im Raum sitzen mit einer Gitarre oder Musik zu hören war, like, das war immer bei uns zu Hause. Meine Schwestern hatten ihren Geschmack, was die gehört haben. Ich habe meinen Geschmack, was ich gehört habe. Ich bin immer eingeschlafen mit dem Nighttime DJ. I loved it. Also das war wirklich so ich war echt gesegnet mit einem Radio DJ, der Musik von überall auf die Welt gebracht hat und gesagt hat, und jetzt gibt's den Top 5. Mhm. Und dann hast du es gehört und dann war ich schon im Schlafen bei den Dritten und Meine Mutter hat so oft mir diese ganze Kopfhörerkabelage vom Hals irgendwie so weggemacht und dann war ich schon im Tiefschlaf.
Aber aktiv ging's los mit Klavier, aber das war unglücklich.
Das war nicht gut, ja. Das,
warum?
Ich entschuldige mich immer noch. Ich hatte blöderweise irgendwie so einen Stift irgendwie so in meine Hintertasche und dann saß ich auf die Lehrerin, halt, der stark geraucht hat, nur zur Info, bevor wir alle Schuld auf mich schieben. Dann irgendwann bin ich aufgestanden, hat sie gesehen, dass die ganze Tinte ausgelaufen ist und über ihr schöne Kissen kaputt gemacht und ich gesagt, nie wieder. Und das war die Ende meiner Klavierunterricht. Aber der Witz ist, irgendwie kommt man dazu trotzdem. Also ich habe dann irgendwann Gitarrenunterricht gehabt oder eine Gitarre in der Hand gehabt. Ich wollte und auch immer, wenn irgendein Stein im Weg stand, dann habe ich so einen leichten Umweg oder das Leben hat mir einen Umweg gegeben.
Ganz schöner Stein im Weg und ganz schöne Umwege mussten Sie machen mit 13, wie Sie beschreiben, schwere Blinddarmentzündung. Mhm. Sie schreiben das ein bisschen aus der Perspektive des damals 13-Jährigen. Da liest es sich so, als wären Sie knapp am Tod vorbei eigentlich nur gesegelt. War das tatsächlich auch aus Ihrer heutigen Erwachsenenperspektive so?
Ja, also ich habe das nicht in mir gefühlt, ich habe das eher in meinem Vater gesehen. Also meine Familie, also meine Mutter vor allem, sie kann immer noch nicht so gut darüber reden. Mhm. Ich meine, es war auch eine andere Zeit und die medizinische Welt war nicht so weit, wie die jetzt sind. Und ein leichter Fehler, der Blinddarm hat geplatzt und der Arzt war nicht zu haben, so zu handeln. Und es hat sich entzündet und dann musste ein zweiter OP und da ist fast richtig schief gelaufen. Wie genau so dieser Todesmoment, kann ich dir gar nicht so beschreiben, da war ich nicht dabei im Sinn.
War das immer so präsent bei Ihnen oder kam das jetzt erst raus, als Sie Ihre Jugend zusammengekramt haben und aufgeschrieben haben für das Buch Before I Met Supergirl?
Nee, das war immer so.
War immer
so das hat mich immer geprägt, ja. Weil ich habe irgendwie so ein 27, so eine riesen Narbe, irgendwie so meine Bikini-Figur ist ziemlich kaputt danach gewesen. Also und, aber ich finde besonders, ist nicht immer so talentbezogen, es ist manchmal einfach nur anders. Mhm. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich anders bin. Und wir hatten das, also ganz ehrlich, der Mutter von meinem Vater, also meine Oma, die hat uns alle den Gefühl gegeben, als wäre es ein DNA, dass wir besonders sind. Und ich weiß nicht warum, aber das ist so eine urirische Frau, die wirklich so mit ihren Händen, die einfach das Gefühl vom unsterblich, so unschlagbar gegeben hat. Und ich liebe sie auch davor, dass sie uns das gegeben hat.
Und so wurde aus Ray Garvey am Ende dann der Ray Garvey, den wir heute kennen, als Musiker und Juror in diversen Fernsehsendungen und ähnliches mehr. Wie es weiterging, besprechen wir gleich. Jetzt erstmal eben zur Gitarre, die dann kam nach dem Klavier, ein Titel von Prefab Sprout, Electric Guitars.
I had a dream that we were rock stars and that flashbulbs popped the air and girls fainted every time we shook our hair. We were songbirds, we were Greek gods, we were singled out by fate. We were quoted out of context, it was great. Graduates in castles, cathedrals of stars. Electric guitars, castles, cathedrals, stars. Electric guitars, castles, cathedrals, stars. Electric guitars, castles, cathedrals, stars. Everywhere that we go.
1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 heute mit Ray Garvey. Der
Prefab Sprout. Lass uns kurz darüber reden.
Ja, bitte, ja.
Wo kam das denn her?
Aber aus unserer Musikredaktion.
Das ist so witzig, weil das war für uns leicht der Art von Musik, wo als Punks damals in den 80ern, ich dachte, oh Gottes Willen, nicht. Und dann waren wir auf Tour mit U2 und ich war im Fabrik in Hamburg und ich habe ein Plakat oben gesehen, ich bin fast sicher, das war Prefab Sprout und U2 und ich war niemals im Leben. Aber dann irgendwann dürfte ich tatsächlich einer, der dabei war, fragen, den Mann, das war eine absolute Katastrophe, halt, wieso, die haben sich nur gestritten. Aber das ist so witzig, dass es gespielt hat, ich dachte halt, wow.
Okay. Reiner Zufall, schon wieder reiner Zufall.
Also, nein, ich glaube nicht an Zufall, das soll so sein.
Okay, mein Gott, dann war es Absicht. Okay, wir haben es natürlich absichtlich gemacht. Selbstverständlich.
Das nenne ich Recherche.
Jawohl. Wir haben ein bisschen über die anderen Zeiten schon gesprochen, die damals waren. In der Zeit, über die Sie schreiben in Ihrem Buch, bevor er mit Supergirl, da war es auch völlig normal noch, dass geprügelt wurde in der christlichen Schule.
Ja, okay. Das war... Wir mussten uns immer beweisen, oder, like, ich meine, da waren zwei Ebenen, da waren unter sich, also Jungs unter sich, die mussten sich immer beweisen. Du kannst natürlich das umgehen, aber das war dann wirst du schon so ausgesetzt. Oder du machst halt mit und das
hat so. Ich meinte Prügel gar nicht unbedingt untereinander, sondern auch von den Lehrern.
Ja, das war auch, ich meine, das ist nicht schön zu berichten, aber es war so.
Aber das war im Zweifel unangenehmer als die Schlägereien zwischen den Klassenkameraden oder zwischen den verschiedenen Gangs.
Ja, die waren einfach sadistisch. Wie soll ich das anders beschreiben? Die haben ihre Macht missbraucht, um einfach Kinder niederzuschlagen. Und das kann man nicht schön sagen. Man darf das aber nicht sagen. Und ich meine, in Irland ist es wirklich halt dazu geführt, dass der Beziehung zu der Kirche so... nicht so stark ist, wie es früher war. Und ich meine, das ist nichts Neues. Die Kirche hat auch eine massive Macht und nicht jeder will damit gut umgehen.
Das hat in Irland dazu geführt oder auch bei Ihnen? Ich meine, das waren ja Ordensbrüder, die da waren. Haben Sie das dann auch mit der Kirche irgendwie assoziiert und sind da dann auch ein bisschen, weil ich glaube, Glauben und Ähnliches spielt ja bis heute noch eine große Rolle für Sie, oder?
Also mein Glauben ist dadurch, ehrlich gesagt, stärker geworden, aber nicht direkt. Also weil so danach, ich habe es gemerkt, dass ich die Kirche verlassen habe, dass das mir fehlt. Und dann habe ich so auf eine Art versucht, meine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und das nenne ich halt Glauben. Also es ist nicht religiös, es ist einfach Glauben. Und das ist jetzt sehr, sehr stark, sehr präsent, ein Großteil von meinem Leben. Und nicht in einer Art Prediger, also will ich gar nicht so sein, aber eher sozusagen, es stärkt mich. Und das war der wichtige Teil, der mir gefehlt hat, als ich die Kirche verlassen habe. Die Kirche, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich erkenne, was die Kirche ist und für vielen, und es sind auch ganz viele tolle Menschen, die da auch involviert sind. Und ich glaube, die ich begegnet habe, haben mich rausgejagt.
Sie hatten ja dann auch eine andere Lebensschule, die vielleicht viel wertvoller war. Ab 14 im Pub hinter der Theke. Wie geht das denn?
Ich wollte das. Also ich wollte ja. Unbedingt. Wieso?
Das wollen, glaube ich, viele 14.
Ja, aber es ging nicht um Alkohol, muss ich dazu sagen. Es ging um einfach wahrgenommen zu sein als Erwachsener. Weißt du, das war immer so für mich mit 13, 14, dass die erwachsenen Männer vor allem, dass die mich wahrgenommen haben. Und ich meine, irgendwie so eine Kneipe, wenn du hinter der Theke stehst, dann bist du der Chef. Und das mit 13 oder 14. Und ich habe es schon geliebt. Ich war 1,80 halt, irgendwie so auch so jung. Also ehrlich gesagt, mein Papa hat das auch gemacht, weil sein Vater ist früh gestorben und dann ist er halt da, irgendwie, der hat Geld verdient für die Familie halt. Und als Kellner, als Toursteher, als in den Chipper, also überall, wo es Jobs gab, hat er gearbeitet. Und der hat es nicht so fremd gefühlt, irgendwie so, als ich gesagt habe, ich würde gerne, hat er gesagt, okay, dann hier in diese Kneipe, weil die ist anständig.
Und das heißt, in der Kneipe haben Sie mehr verdient als Straßenmusiker am Anfang?
Ja, also Straßenmusik kam ein bisschen danach.
Ja, wann ging das los?
Denn Straßenmusik kam, als ich Student war, weil es war so, also ich meine, meine Mutter hat uns jede Woche, also ich, 20 Pfund gegeben. Und nachdem du ein bisschen was essen gekauft hast, dann bleibt nicht viel, so um auszugehen als Student. Und natürlich, dann musste man irgendwie so gucken, okay, wo kriege ich das hin? Und als Straßenmusiker, da habe ich gemerkt, ey, das war in der Zeit, wo der Pfund in Irland vom Schein zur Münze wird. Und das war herrlich. Also jeder hat gedacht, das war 10 Cent, aber es war tatsächlich ein Pfund, weil die so ähnlich waren in Größe und so. Und wir haben so nach einer Stunde sind wir in eine Kneipe gegangen und hatten einen schönen Samstag.
Irische Straßenmusiker. Hey, Kelly Family.
Also, soll ich was dazu sagen?
Nein, ich meine nur.
Was willst du von mir jetzt?
Wer einem einfällt, irische Straßenmusiker.
Naja, aber wie viele davon waren Iren, ist erstmal eine Frage. Mein Lieblings- und der tatsächlich, glaube ich, die einzige, die in Irland geboren wird, der Michael Patrick, der ist ein begnadeter Musiker. Mit ihm hatte ich gerne auf die Straße gestanden, damals Musik gemacht. Und das verstehe ich, die Kelly Family, das war ein Instanz, das war ein, ich meine, als ich nach Deutschland kam und in den Kneipen zuerst gespielt habe mit meiner irischen Band, haben die komplette Stadt belegt. Mhm. Und dann haben in den Stadtmitte haben die gespielt und das alles war abgesperrt, weil die so riesig waren. Da war unsere Begegnung.
Ja, aber bis dahin war ja noch einige Zeit, da kamen erstmal rücksichtslose Fußgänger in ihr Leben. Was waren denn die rücksichtslosen Fußgänger für
das
Sie?
Das war The Reckless Pedestrians, waren tatsächlich, ich meine, die Übersetzung klingt weniger romantisch als die englische Aussprache, aber das war unser, weil wir vom Straßenmusiker zum Band wurden und dann haben wir gesagt, ja, wir sind die Reckless Pedestrians.
Aber also, wie kommt man auf den Namen Reckless Pedestrians, rücksichtslose Fußgänger?
Weil wir als Straßenmusiker, also in die Pedestrian Area, haben wir gespielt, aber wir waren rücksichtslos. Also und dann gibst du Alkohol dazu, dann macht alles wieder Sinn.
Also, das ist selbstverständlich.
Ja, natürlich. Und dann sind wir aufgestanden und gesagt, so sollen wir heißen.
Und mit der Band sind Sie dann auch irgendwie nach Deutschland gekommen. Wie kam das?
Der Geigespieler hat eine deutsche Freundin, die aus Gummersbach kam. Und sie hat uns die erste Show irgendwie so gebucht. Und es war genial. Also wir sind das erste Mal nach Süden tatsächlich gegangen. Wir waren in Radolfzell. Und es war alles Neuland. Und wir haben es geliebt. Und wir wurden auch respektiert als Musiker. Und wir wurden auch bezahlt und gut bezahlt. Und dann haben wir an den Traum geglaubt auf einmal. Wir haben ein CD aufgenommen. Nee, Entschuldigung, wir haben erstmal Demos aufgenommen, dann haben wir das gepresst und dann haben wir die an den ersten Abend alle 100 Stück, glaube ich, hatten wir oder 200, alle verkauft. Mhm. Und dann dachten wir, okay, jetzt gehen wir.
Das war's.
Ja, jetzt machen wir es richtig. Absolut, bitte, nächste. Aha. Weil du glaubst, du willst es immer glauben. Und dann sind wir tatsächlich nach Hause gegangen, dann haben wir ein Album aufgenommen, die uns dann 3 Jahre unser Leben gekostet hat, um zurückzubezahlen, obwohl wir nur von Banks das Geld geliehen haben. Aber das war auch ein Learn-Curve, irgendwie so zu merken, okay, ist das richtig oder nicht?
Bis Sie nach Deutschland dann gezogen sind, 98, war es ja auch noch ein Stück Zeit und das war auch nicht alles leicht. Also da ging ja einiges schief, auch als Band gingen Sie dann auseinander, waren gescheitert, als Solokünstler waren Sie noch nicht etabliert. Woher der Mut zum Risiko? Sie waren arbeitslos, haben im Callcenter gejobbt. Mut zum Risiko braucht man ja schon, wenn man dann sagt, okay, jetzt breche ich alles ab zu Hause, lass 7 Schwestern alleine und ziehe nach Deutschland.
Ja, ich glaube nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich lasse meine 7 Schwestern alleine. Irgendwie so sind alle sehr starke Frauen und in der Lage, sich selber irgendwie so wirklich den Weg zu schaffen. Ich glaube, für mich war das eher mit mir selber diese Beschäftigung, halt einen Traum zu folgen. Und wenn du träumst, so wie ich, vom Musiker zu werden, dann ist kein Zweifel, dass du gehen musst, weil du das Gefühl hast, da ist es. Und das war auch so. Ich meine, ich glaube, der Bestätigung ist tatsächlich, heute sitzen wir hier zusammen und ich habe 25 Jahre Erfolg in Deutschland und an anderen Ländern, aber hier war der Ursprung. Und das war die richtige Entscheidung. Und ich muss es nicht immer, ich weiß in einem Gespräch, natürlich will man das wissen, aber ich habe das nicht alles in Frage gestellt. Ich habe eher daran geglaubt, dass es klappen würde. Und obwohl ich oft gescheitert habe, war das Glauben mich, was über diese Scheidung irgendwie so weitergebracht hat, um das nächsten Versuch und wieder aufzustehen.
Kurzer Break. Was ist die schönste Version, die Sie kennen von Halleluja?
The Original, Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Warum haben Sie es dann auch gesungen?
Ich bin ein riesen Fan davon. Und ich glaube, wenn man das nicht weiter singt, das ist so witzig, wenn Leute denken, das ist mein Lied. Das ist, weil die die Original nicht kennen. Aber du willst es am Leben halten. Wenn wir aufhören, Elvis zu singen, dann irgendwann gibt's ihn nicht mehr.
Wie finden Sie die Version von Jeff Buckley?
Natürlich ist sie meistbekannte. Und ich schwöre dir, wenn ich das einmal live erlebt hätte, aber ich habe Leonard Cohen über Jeff Buckley gefunden und ich glaube, das bestätigt meinen Punkt.
Wir finden Jeff Buckley jetzt. Halleluja.
was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
Stefan Parisius auf Bayern 2.
Ray Garvey singt.
She's a Supergirl. A Supergirl.
25 Jahre ist es her, im März, über 25, März 2000 kam das raus. Können Sie es noch hören?
Absolutely. Können Sie Ihre Frau schon anschauen? Also ich weiß, lieber muss man nicht irgendwann schlecht finden. And I love it.
Wie oft haben Sie es gesungen seitdem?
Boah, das unselige, ich weiß nicht, aber ich kann dir sagen, das letzte Mal, dass ich es gesungen habe, war bei der Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Und wenn du das erlebst, wie jeder das mitsingt und mitfeiert und irgendwie so eine Erinnerung in sich hat, ich meine, bitte, was für ein Segen, was für ein Gefühl, ein Teil davon zu sein. Und I love it. Ich feiere das. Und das ist nicht irgendwie so Hochmut. Das ist einfach nur die Jahren davor, die auch vorkommt in diesem Buch, wo da kein Erfolg war, wo da nur Minus auf dem Konto war. Hm. Ich meine, denn nicht nur weißt du das zu schätzen, wenn es passiert, aber du lässt nicht so schnell los von diesem Moment. Wow.
Sie haben ja vorhin schon ein paar Mal erzählt, dass Sie an ganz unterschiedlichen Stationen immer wieder gedacht haben, so, das ist es, jetzt sind wir groß, jetzt habe ich es geschafft und am nächsten Morgen sah es dann doch wieder anders aus. Wie war denn das bei dem Titel? Hatten Sie da auch das Gefühl, das ist es jetzt oder haben Sie das eh bei jedem?
Zero. Also ich hatte gar keine Ahnung, dass das ein Hit war. Ich gebe es gerne zu, ich habe es so gern geschrieben und ich liebte das Lied. Aber als erste Single, ich habe gedacht, ich hoffe, die haben recht. Das war die einzige Ding, was ich dachte. Weil, und ich meine, die Reaktionen in so viele Länder erfolgreich sind und weiterhin so, sogar die Covers davon, die neue Versionen davon sind genauso erfolgreich, wenn nicht mehr erfolgreich. Ich habe gelernt, man muss nicht alles kontrollieren. Man muss nicht alles können auch. Mhm. Und ich war in dem Moment, wo ich mein Management gefunden habe, habe ich gemerkt, okay, das ist der erste Schritt. Weil ich musste nicht mehr alles planen und für alles verantworten. Und ich fand es schön, in den zu glauben.
Das war mit Raymond, mit der Band Raymond. Ja. Die haben Sie gefunden durch eine Zeitungsannonce. Was stand da drin?
Irische Sänger sucht Band für Album und Tour. Beide gab es nicht, aber ich habe mir das vorgestellt.
Naja, und es ging ja auch lange Zeit dann gut.
Sehr gut. Also ja. Wir waren, 10, 11, 12 Jahren sehr erfolgreich und eine der schönsten Zeiten in meinem musikalischen Leben auf jeden Fall.
Und dieses Supergirl, haben Sie im Nachhinein dann Ihre Frau gewidmet?
Nee, ich habe das vorher Sie geschrieben.
Für also, Sie schon geschrieben, okay.
Ja, das war irgendwie so ein Moment, irgendwie so, wo wir am Telefon, wo Sie auf einer Party waren, dann sollte sie mit einem Kumpel nach Hause gehen und dann haben sie sich gestritten und dann ist sie einfach alleine durch ein Großstadt, durch den Park mit einer Balke, die dann so also in leerer Handy nach Hause gegangen und ich sitze irgendwie so am Bodensee und sie war im Norden in Hamburg und dieser Moment, wo ich warten muss, bis sie den Handy wieder aufgeladen hat und mir zu sagen hat, ich bin zu Hause, obwohl wir waren wirklich erst ein halbes Jahr zusammen, aber sie war und ist immer noch halt irgendwie so meine große Liebe, deswegen war der Moment irgendwie so zu aufregend und dann das Text als Supergirl, das war so einfach zu schreiben danach.
Also wir verdanken diesen Song der Tatsache, dass das Handy ihrer Frau den Akku verloren hat. Super.
Das hast du da rausgenommen, Stefan. Ganz ehrlich, ein bisschen tiefer greifen.
Nein, um Gottes Willen. Aber die Geschichte mit Ihnen und Ihrer Frau, wenn ich das richtig weiß, haben sich sowieso am Telefon auch in Sie verliebt, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe Ihre Stimme gehört und dann habe ich Josephine geschrieben, ohne sie jemals kennengelernt zu haben. Mhm. Ja, die ist auch, ich glaube, die Leute kotzen wahrscheinlich. Also, ja, es reicht schon mit ihrer Liebe halt. Wieso? Aber es ist, ich kann es nicht anders ausdrücken.
Wir wollten noch tiefer greifen, also ja, bitte. Ja.
Ich finde, dass der Weg zum Erfolg oder der Weg zur Glücklichkeit war, als wir uns gefunden haben. Für uns beiden, hoffe ich. Zumindest, da musst du sie fragen. Aber dann hat viel mehr Sinn gemacht und viel mehr hat dann danach funktioniert, weil sie ein Teil davon war.
Und ich meine, der Weg war aber schon auch eine Abkürzung. Also ernsthaft, beim zweiten Date Heiratsantrag?
Ja, das habe ich alles nicht im Buch geschrieben.
Nein, jetzt. Das steht so alles nicht im Buch. Das Buch hört vorher auf. Aber, aber es gibt von dem Buch ja sicher auch noch eine Fortsetzung, oder?
Also wie du jetzt gerade mit mir sprichst, ich glaube, das verlangt sich auf jeden Fall irgendwie so. Aber das war so leicht. Ich meine, ganz ehrlich, das Ding war, es war nicht meine erste Beziehung. Und wenn du derjenige, das ist so das, was am meisten nervt, wenn jemand sagt, wie weiß man, dass man verliebt ist? Und dann der andere sagt halt, man weiß es einfach. Und denkst halt, boah, das habe ich nicht gebraucht jetzt. Aber es ist in Wirklichkeit so, wenn man derjenige trifft, irgendwie so, oder derjenige trifft, wo du sagst halt, fürs Leben, dann weiß man das auch.
Ist es aber dann gesund, von der Ehefrau auch gemanagt zu werden? Sie haben ja vorhin vom Management gesprochen und welche Rolle das auch hat. Läuft man dann nicht irgendwann mal Gefahr, zu eng zu werden?
Ja, wenn ich nicht sie zu 1000% vertrauen würde, würde ich dir zustimmen. Es ist gesund, glaube ich, eine gewisse Distanz miteinander, dass man einfach andere Geschichten hat zu erzählen. Also wenn wir beide nach Hause gehen würden, nur die gleiche Geschichten erzählen, würde es natürlich irgendwie so langweilig, glaube ich, irgendwann. Aber sie hat ihr so wägt sie das Management, sie macht das ganze Geschäft und ich mache halt die Musik. Und wir beide wissen von uns beiden, aber wir haben schon freie Hand. Also ich bin froh, dass sie das macht und dass ich das nicht machen muss.
Worüber haben Sie zuletzt gestritten?
Das ist
jetzt so lange her.
Na, also
ich weiß gar nicht.
Ganz ehrlich, ich streite nicht so gerne mit Josephine, weil ich nicht gewinnen kann. Deswegen halt. Weißt du, man, das wäre ja so im.
Klug.
Ich habe einmal Wladimir Klitschko gesagt, ich würde so gerne im Ring mit dir steigen, und weil ich boxe gerne. Und er sagt, are you crazy? Und ich meine, so fühle ich mich da irgendwie so, wenn ich. Josephine ist einfach eine sehr, sehr starke Frau. Und wenn wir streiten, ist es wirklich denn notig. Und das ist selten, Gott sei Dank.
Raymond ging lange gut, dann irgendwann mal nicht mehr. Dann sind Sie als Solist lange unterwegs gewesen, inzwischen schon sehr lange eben auch. Und in letzter Zeit ja auch sehr viel, in den letzten Jahren viel TV-Präsenz, zum Beispiel in Voice of Germany. Ist das auch eine strategische Entscheidung, auch mit dem Management zu sagen, wir bauen hier mal ein zweites Bein noch auf dem man stehen kann?
Also das, ehrlich gesagt, als Musiker nirgendwo zu erscheinen, ist dann schwierig zu sagen, halt, ich habe neue Alben. Also das ist schon was Positives, was wir daraus gelernt haben. Bei The Voice war das nicht so, hey, das würde uns gut tun. Das wäre eher so, ich frage mich, ob ich das kann. Mhm. Und das war die erste Show. Und dann habe ich gemerkt, nicht nur kann ich das, ich habe sehr viel Spaß dabei. Also jetzt ist es ein Kombi von alles eigentlich. Es tut mir gut, das ist mir bewusst, aber ich habe auch sehr viel Spaß dabei. Ich bin auch ich selbst, also ich muss mich nicht verstellen irgendwie so. Ich bin halt der, wie ich bin, und das gehört irgendwie jetzt langsam dazu. Und ich meine, ich habe auch jetzt ein Buch geschrieben. Also das ist jetzt ein neues Facett, wo ich dachte, okay, let's do it.
Immer wieder was anderes. Welche Rolle spielt da, war das mit dem Buchschreiben, stand es auf einer Bucketliste irgendwie drauf?
Es war, ich glaube, Bucketlist beschreibt es zu wenig. Das war schon für mich the big thing. Also ich wollte unbedingt diese... Das ist eine Riesenaufgabe. Ich meine, ich komme aus Irland. Und wenn du Schriftsteller in Irland sagst, dann brauchst du nicht, was man, also,
Joyce und Ray Garvey.
Bitte, na, warte, Stefan, das habe ich nicht gesagt.
Nein,
ich weiß, aber ironisch will ich auch nicht das sagen. Also, ich will sagen halt, dass ich habe nicht versucht, Ulysses zu schreiben, aber du kommst aus einem Land, wo der Schriftsteller so ein hochwertiger Mensch ist. Und sowieso in der ganzen Welt ist Schriftsteller schon, in meiner Generation, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann hast du in deinem Leben was Großes gemacht. Und ich habe das so angegangen und deswegen so oft gescheitert. Also ich habe über Jahre versucht, Bücher zu schreiben. Und das ist die erste, auch wenn es eine gewisse Leichtigkeit hat, wo ich dachte halt, okay, this is good. I love this.
Before I Met Supergirl heißt das Buch. Jetzt hören wir Ray Garvey zusammen mit Jam & Spoon. Was ist das Tollste an dem Titel Be Angeled?
Wow, das Tollste ist diese Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Die einzige, glaube ich, der jemals live auf der Love Parade gesungen hat, habe ich gestern darüber gesprochen. Der Love Parade war so eine Instanz, so ein Moment. Und ein Teil davon zu sein durch Jam & Spoon, danke an euch. Und das Lied Be Angeled, just great memories.
Angel, can you see the sunshine on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Love is 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 just a kiss away, kiss away, kiss away. Love, love is just a kiss away. Love is just a kiss away. See the morning
down on you today. And do you feel this way? Love is just a kiss away. Love is just a kiss away.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Ray Garvey. Immer noch verliebt in Deutschland.
Wie war denn Ihr Deutschlandbild, als Sie in den frühen 90ern die ersten Male hierher gekommen sind?
Aufregend eigentlich. Also diese Gedanken halt, okay, Fremdsprache und like, sie hat kein, zwei deutsche Wörter. Also eine sehr gesunde Bierkultur und Kneipenkultur, muss ich ehrlich sagen. Und viel Lachen. Also ich kann mich erinnern, wir haben viel gelacht. Und es war unglaublich schöne Zeit. Also es ist immer noch eine absolut schöne Zeit, finde ich halt. Natürlich ist man ein bisschen älter, hat viele Erfahrungen halt, und aber die Liebe ist noch absolut da. Irgendwie so, ich liebe in Deutschland zu sein. Ich fühle mich immer als Gast, muss ich ehrlich sagen. Aha. Und ich versuche diese Rolle als Gast auch zu sein. Und weil ich bin Irlander und fühle ich mich absolut wohl hier.
Also das finde ich ein tolles Deutschlandbild, das habe ich auch noch von niemandem gehört. Viel Lachen. Alles mit dem guten Bier und den Kneipen, alles gut geschenkt. Wobei, hey, Sie sind mit Guinness groß geworden.
Ja, aber ein frischer Pilz kann man nicht, auch nicht ersetzen. Alter, wieso? Ich glaube, es ist, wenn in Rome. Ich habe mich ganz ehrlich zu, auch die Kost, als wir hier ankommen, ein Bier wird, glaube ich, 2 Mark, wenn überhaupt 1,90 oder sowas. Mhm. Bitte, ich kam aus einem Land, wo das 3,75 war, als ich gegangen bin. Irgendwie so, wir waren schon bewusst, man konnte hier also gut feiern und das hatte ich nicht pleite gemacht.
Dafür
und
war aber in der Pint Guinness auch doppelt so viel Alkohol als im Pils hier, oder?
Ist das so?
Ist das nicht so? Guinness ist Stout,
ja,
nicht? Und Stout ist ja, also
du bist auf jeden Fall der bessere Kenner jetzt, Stefan, okay, als ich.
Also der Kollege aus der Technik sagt mir gerade, ich hätte
keine
Ahnung. Nein,
ich schieb's
Ahnung
nicht auf ihm jetzt. Sowieso.
Doch, er sagt,
deine eigene
er sagt,
Erfahrung,
ich habe keine
bitte.
Ahnung. Ja, meine eigene Erfahrung ist, ich bin von Guinness schneller betrunken.
Ja, ja, okay.
Aber
dann,
er sagt
dann hast du wahrscheinlich recht.
Nein, er sagt, ich habe nicht recht. Und der Mann weiß, wovon er redet, glaube
also ich.
Also Guinness hat 4%, sagt er. Das
danke
ist ja gar nichts.
Siehst du?
Ja.
Ja, also man kann viel länger den Tag irgendwie so das gut genießen. Aber ich trinke eigentlich nur Guinness in Irland, weil das ist halt irgendwie so, das gehört irgendwie so ein bisschen für mich dazu.
Allein schon, weil man es in Deutschland nicht so richtig gut einschenken kann, wie Sie das können.
Also klar, also als Profi. Ich habe aber.
Was ist das Geheimnis? Müssen Sie erzählen, steht auch im Buch.
Das Geheimnis ist tatsächlich Geduld. Also ein Guinness ist nicht ein Getränk, die man in 10 Sekunden irgendwie so vor jemand stellt. Da muss man einfach warten. Dass der Hahn an sich ist halt 2 Ebenen halt, irgendwie so nach vorne ist halt sehr viel Gas und nach hinten ist weniger Gas, um einfach diese cremige Kopf irgendwie so zu schaffen. Und es darf nicht dicker als ein Daumen sein.
Der Schaum.
Der Schaum. Also das ist Creme eher als Schaum, weil es bleibt. Und dann muss auch beim Trinken muss der Schaum, also der Creme eigentlich so das ganze Zeit nach unten gehen. Und nicht, wenn du ein durchsichtiges Glas siehst, wo jemand ein Guinness ausgedrungen hat, das ist nicht gut, dann ist das Guinness zu kalt. Warum weiß ich so viel? Ich habe sehr viele Kneipen.
Ja, wollte ich gerade sagen, ab 14, wie viele Jahre haben Sie da eingeschenkt hinter der Theke?
Ah, also erstmal in der Stadt schon 4 Jahren und dann als Student habe ich auch jahrelang irgendwie so als gekellnert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das kann ich sehr gut. Also da verdiene ich auch Geld, da komme ich durch.
Bevor jetzt alle anderen noch so wie ich Durst kriegen, ganz spontan an der Stelle, ich weiß nicht warum. Sie sagen, als Gast fühlen Sie sich immer noch und wollen die Rolle gerne behalten, aber das heißt ja auch, man fühlt sich immer noch gelegentlich ein bisschen fremd. Also trotz all der tollen Erlebnisse und des tollen Deutschlandsbilds, das wir haben.
Ja, das hat weniger mit Fremdgefühl und einfach zu wissen, was man ist halt. Wieso? Ich bin ein Irlander, der in Deutschland wohnt und ich fühle mich sehr wohl. Und ich glaube halt, ich habe auch wie sagt man jetzt, wieso? Ich habe vom ersten Tag mich hier angemeldet. Ich zahle meine Steuer in Deutschland, weil ich dieses System auch nutze. Und das war für mich auch wichtig. Habe aber nicht das Gefühl, ich soll Deutschen sagen, wie die ihr Land führen sollte. Natürlich hat man ein Recht auf eine Stimme, wenn es um Menschenrecht geht oder Weltpolitik. Aber ich habe das Gefühl, das ist die Rolle, die ich gut erfüllen kann. Ich bin auch nicht jemand, der den Finger hochhebt und sagt halt, ja, mach das alles falsch oder das muss halt so gemacht. Ich bin eher jemand, der sich gerne embedded und ein Teil davon ist und gleichzeitig verliere ich meine Identität nicht. Also ich bin in einem kleinen Dorf in Irland aufgewachsen und da komme ich her.
Und Sie gehen nach wie vor in Irish Pubs, also auch wenn die ja in unserer Sicht teilweise schon sehr klischeehaft sind. Sie fühlen sich da, also Sie gehen überall erstmal in Irish Pub?
Nee. Also ganz ehrlich, da gibt's halt tolle deutsche Kneipen auch. Also ich bin ehrlich gesagt eher in eine deutsche Kneipe, bevor in eine irische Kneipe. Vielleicht manchmal wegen der Klischee, aber manche Kneipen hier, witzigerweise, sind jetzt die, wie sagt man halt, der Beispiel für die Kneipen in Irland, wenn die aufmachen. Weil natürlich ganz viele Touristen nach Dublin gehen und die erwarten auch, dass da eine Firma gibt, die tatsächlich alles aufkaufen, was alt ist, in Form von alte irische Schubkarre, alte Geige, weißt du, in das alles Paraphernalie, die an der Wand hängt, gibt es tatsächlich eine Firma, die das alles verkauft. Also wir können zusammen, Stefan, jetzt eine irische Kneipe, egal wo du willst, aufbauen. Ich schnell organisiere ich alles.
Weltweiter Brand. Ja. Genauso wie Sie ja auch mehr und mehr zum Brand werden, zur Marke werden, seit vielen, vielen Jahren eben The Voice of Germany, da coachen Sie Newcomer. Das ist ja was, das hat es zu Ihrer Zeit, über die Sie da schreiben in Ihrem Buch, als Sie angefangen haben, überhaupt noch nicht gegeben wahrscheinlich. Da gab's da Castingshows oder so, war ja überhaupt damals noch nicht da. Glauben Sie, Sie würden selber heute da noch durchkommen?
Also da gab es in Form von Boyzone und Take That, da gab es, man wusste, dass das alles gecastet würde, Spice Girls, ich meine, da war kein Geheimnis, aber es war nicht so diese Fernsehshow-Ebene. Im Vergleich mit The Voice, hätte ich mitgemacht? I don't know. Ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen so Ed Sheeran-mäßig oder Tokyo Hotel, ich wäre wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich gescheitert, weil ich nicht so weit war. I don't know. Ich bin froh, dass mein Weg ist, so wie die ist. Auch so, wie schwer das war am Anfang und keine Erfolge nach Billardtischen zu schlafen und wirklich irgendwie so oft kein Geld in die Tasche zu haben. Aber ich, das war vielleicht alles wichtig, um, wenn die erste Erfolg kam, dass ich das schätzen könnte. Und ich weiß, bei Shows wie The Voice oder andere Music-Shows, halt, wo das ein Wettbewerb ist, manchmal ist dieses Fundament, ist das, was fehlt, wenn jemand gewinnt, dass die nicht das schätzen können oder wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Und ich war bereit davor. I was ready.
Und da hat es das eben dann gar nicht gebraucht letztlich. Wobei die Branche sich ja insgesamt so sehr verändert hat, dass Absolut. Man eigentlich, würde man heute einem jungen Menschen überhaupt noch raten, da reinzugehen? Das hat man Ihnen ja auch nicht geraten.
Ja, also Gott sei Dank hat auch niemand mich abgeraten. Also Außer tatsächlich irgendwie so die Musikindustrie. Die erste Briefe wird, nee, ist nicht gut genug, etc. Ich glaube, du kannst, also sagen wir so, wenn du den Mut hast und auch der Person bist, dann kann dir keine davon, also kann keine dir im Weg stehen, weil du willst es unbedingt. Und wenn ich dir ehrlich bin, auch diese unbedingt wollen ist das, was dich weiterträgt. Weil sehr oft sind die Zeichen oder die, wenn man irgendwie so scheitert, eigentlich ist das so stop, also hör auf, das wird nichts. Aber du glaubst einfach an dich selber mehr als jeder andere. Musst du auch.
Und damit haben Sie auch die Frage beantwortet, die Sie in dem Buch vielen von denen schreiben, dass Sie die ganz vielen guten, tollen Musikern gestellt haben, nämlich wie sind Sie zur Musik gekommen und vor allen Dingen, musste das sein? Die Antwort ist ganz klar ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Ja mit vielen Worten. Ray Garvey, Dankeschön.
Danke auch.
Before I Met Supergirl heißt das Buch. Ray Garvey war das, seines Zeichens Musiker, Supergirl-Singer und Juror in The Voice of Germany.